Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Pokatzki. Guten Morgen und herzlich willkommen. Heute können wir noch einmal einen Mann hören, der 100 Rinder und 900 Schafe zum Entspannen hat. Der aber kein Bauer ist, sondern was? Richtig, es ist ein Dirigent. Und Sir John Eliot Gardiner ist einer unserer berühmtesten. Als er im vorigen Jahr unser Gast war, haben wir natürlich auch über die Rinder und die Schafe gesprochen. Aber erst einmal habe ich ihn etwas ganz anderes gefragt. Warum lassen Sie manchmal Ihre Musiker im Stehen spielen?
Also es gibt gute historische Gründe, warum die Geigen und Bratschen sollen stehen. Es fing an mit Felix Mendelssohn, mit der das Gewandhausorchester in seiner Zeit, als er Generalmusikdirektor war. Und es gibt ein Bild, und man sieht auch dazu die berühmten Musiker des Zeites. Zum Beispiel Joachim spielte am zweiten Pult. Er war ganz klein, der Joachim, und hatte auf ein kleines Podest gestanden. Und Mendelssohn meinte, dass das Orchester hat also mit mehr Freiheit, mehr Virtuosität, mehr Ehrgeiz so gespielt, als wenn man sitzt. Und ich finde es auch eine sehr gute Idee, aber nicht für alles. Man kann nicht ein sehr langes Symphonie von Tschaikowski stehen spielen. Aber mit Mendelssohn-Symphonien und Schumann, auch Beethoven, also meine Musiker, die spielen im Orchestre Revolution Romantique, die freuen sich, wenn die stehen. Die fühlen sich also viel mehr, also ja, freier und solistisch. Und man, wenn es gibt keine Stühle, man steht ein bisschen enger zusammen und man hört sich besser. Also deswegen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur Sir John Eliot Gardiner, der Dirigent, der gerade in Berlin zum Musikfest war, als wir uns im letzten Jahr unterhalten haben. 3 Monteverdi-Opern an 3 Tagen hat John Eliot Gardiner da präsentiert. Welcher Monteverdi, in welchem Stil war das genau?
Leider, es gibt nur 3 Opern heutzutage von Monteverdi. In seinem Leben hat er zwischen 12 oder 15 verschiedene Opern komponiert, aber die meisten sind verloren gegangen. Und das ist für mich eine Tragödie. Aber Gott sei Dank, wir haben die 3, also Orpheus, das ist seine erste Oper und das ist ein Meisterwerk. Wie er das geschafft hat, das ist eine Wunder zu mir, weil früher hat er nur Madrigalen komponiert, die dauern 4 bis 6 Minuten und plötzlich eine Oper, ein richtiges Oper, es hieß Favolo. Favolo, das ist eine Fabel, aber es ist ein Oper. Und das dauert knapp 2 Stunden. Und es ist ein Wunder, wie er das geschafft hat.
Und da sitzen die Musiker aber alle und müssen nicht stehen.
Oh, von Zeit zu Zeit, die stehen, ja. Die 2 Blockflöten stehen auf, die 2 Geigen, wenn die Solo haben, die stehen zu spielen. Die 2 Cornetti, nein, nein, nein. Und beim Eintritt, der ganze Chor kommt auf der Bühne und in diesem Aufzug steht und laufen 2 Lautisten auf eine Seite und 2 Lautisten auf der anderen Seite. Nein, es bewegt sich physisch ganz lebendig. Und dann später in seinem Leben, als er in Venedig engagiert war, hat er Ulisse komponiert. Das ist sein Meisterwerk, wirklich. Ist ein fantastisches Stück. Und ganz am Schluss seines Lebens hat er Popea auch komponiert.
Und was haben wir da jetzt genau zu erwarten, wenn Sie das dirigieren?
Also hoffentlich etwas überraschend, hoffentlich etwas sehr, ich liebe nicht das Wort authentisch überhaupt nicht, aber etwas, das ist ehrlich. Im Hintergrund haben wir alle Quellen wirklich einstudiert. Und die Probenzeit waren knapp, aber wir haben das benutzt so effizient wie möglich. Unser Startpunkt ist immer die Worte, das Text. Und es ist nicht nur nötig, dass alle Sänger sprechen korrekte und sehr empfindliche Italienisch, aber auch die Instrumentalisten, die sollen jedes Wort begleiten und natürlich verstehen und begleiten.
Wie muss eine Oper beschaffen sein, die sich richtig etwas zutraut, etwas zumutet, uns auch?
Also, mit Monteverdi ist kein Problem. Es spricht zu uns, es spricht zu mir direkt. Ich finde, das ist jetzt 450 Jahre alt geworden. Ist überhaupt nicht nötig. Es ist so modern, so zeitgenössisch, seine Musik. Er spricht über Leidenschaft, er spricht über Liebe, er spricht über Trauung, er spricht über politische Probleme. In Popea, es ist wirklich sehr zeitgenössisch. Man könnte Nerone mit Donald Trump vergleichen. Und diese Faszination für politische Macht und wie es so schief gehen kann, das hat er sofort kapiert und durch seine Musik uns weiterentwickelt und gegeben.
Ist dieses Aktuelle auch der Grund, weshalb Sie, da waren Sie gerade 21 Jahre, 1964, den Monteverdi-Chor gegründet haben?
Ja, also Monteverdi war immer für mich ein Maßstab. Also ich habe die Musik von Monteverdi als Achtjährige zum ersten Mal gehört, Madrigalen, von meiner Lehrerin Nadia Boulanger.
Der späteren Lehrerin?
Ja, später Lehrerin. Und dann gab es eine Rundfunkaufnahme von die Marienvesper, dass ich mit meinen Eltern, wir haben auf BBC Radio gehört, Radio 3 gehört, als ich 12 oder 13 Jahre alt war. Und für mich, die Musik von Monteverdi war immer etwas faszinierend, weil es war nicht wie alte Musik von Palestrina, von Josquin, von Lassus und auch nicht von unserer englischen Schule, William Byrd, Tallis, Gibbons. Es hat so viel mehr Vielfärbigkeit, viel mehr Leidenschaftliches und ich habe fast eine physische Reaktion an diese Musik.
Wie äußert die sich dann? Oh. Kriegen Sie Kribbeln auf der Haut?
Oder? Ja, das auch. Aber es ist so direkt. Es gibt keine artifizielle, es gibt keine Grenzen, die Musik. Es geht direkt von Herz zum Herz. Wie Beethoven hat gemeint in seiner Missa Solemnis, vom Herzen zum Herzen.
Und dann wollen wir jetzt hören, und am besten helfen Sie mir mit der Aussprache, wie von Claudio Monteverdi, wie?
Vi ricordo Boschi Ambrosi, gesungen von Anthony Rolfe Johnson, der berühmte Tenor, der hat meine erste Aufnahme von Orpheus gemacht mit mir.
Und mit den English Baroque Soloists, ja. Und selbstverständlich John Elliott Gardiner. Geboren 1943 in der Grafschaft Dorset im Südwesten Englands und dort auf einem Biobauernhof und mit Johann Sebastian Bach an der Wand aufgewachsen.
Ja, ist komisch, nicht wahr? Also, das Bach-Porträt kam zu uns durch einen Musiklehrer, Walter Jenke, aus Bad Warnbrunn in der Nähe von Breslau. Er war gut befreundet mit meinem Vater, die waren zusammen in der Musik-Jugendbewegung und in dem Musikheim in Frankfurt an der Oder. Und der Jenke, der war jüdisch und musste weg von Breslau, hat ein Fahrrad genommen und er hat uns erzählt als Kinder, dass er hat das Bach-Porträt mitgenommen, aber es ist nicht wahr. Seine Mutter hat es ihm geschickt, ein paar Jahre später. Er hat uns gesagt, dass seine Großvater oder Ehegroßvater hat das berühmte Bach-Porträt von Johann Elias Hausmann gekauft in einem kleinen Geschäft, ich glaube in 1820. Und ja, und dann natürlich begann den Krieg und Jenke sagte zu meinem Vater, bitte, kannst du dieses Porträt behalten und wirklich schützen während dieses Krieges? Und mein Vater hat natürlich gesagt, ja. Und ich bin im 43 geboren und jeden Tag, bis ich 10 Jahre alt war, habe ich das Porträt angeschaut. Und ich fand es ein bisschen pädagogisch, ein bisschen fremd, ein bisschen
streng.
Und gleichzeitig als Knabe habe ich die Musik von Bach auswendig gelernt und gesungen, die Motetten. Und es dauert eine Weile, bis ich konnte reconcilieren diesen Blick von Bach und die Freude in seiner Musik. Aber jetzt habe ich's. Ich habe eine Lösung gefunden.
Aber als Sie dann wirklich mit 12 dann die Sopranstimmen der 6 Bach-Motetten auswendig konnten, wie haben denn da Ihre Freunde auf dem Land, von den anderen Bauernhöfen reagiert? Haben die Sie für ein bisschen verrückt erklärt?
Ja, die fanden es total bekloppt und komisch. Es gab einen Kreis von Musikliebern und Laiensängern. Die kamen zusammen jeden Sonntag in unser Haus. Meine Mutter hat eine sehr, sehr schöne Altstimme gehabt und mein Vater hat eine etwas bauerliche Tenorstimme gehabt. Und als Familie haben wir immer gesungen. Und
was haben Sie gesungen?
Ich habe Knabe gesungen und dann später Tenor. Ja.
Also klassische Musik, ja, auch Bach schon.
Ja, aber frühe Musik, Musik aus der Renaissance, Volkslieder, alte deutsche Madrigalen von Ludwig Senfel, von Caspar Othmeier, von Heinrich Schütz, Motetten und so weiter. Und dann kam Bach. Und Bach war natürlich viel komplizierter, eine große Herausforderung.
Haben Sie die auf Deutsch gesungen oder Englisch übersetzt?
Ja, wir haben immer Deutsch gesprochen. Und ich bin aufgewachsen mit Kindermädchen aus Deutschland. Die wollten immer Englisch mit mir sprechen, aber ich habe ein bisschen Deutsch von diesen Kindermädchen gelernt.
Sie waren dann in 2 Internaten.
Ja.
Und an das erste erinnern Sie sich überhaupt nicht gerne.
Nein, das war furchtbar. Ich war so zufrieden im Dorset mit meinem Freundenkreis und so weiter. Und ich konnte laufen, wo ich wollte. Und natürlich, ich bin vom Anfang sehr, ich fand das ganze Welt von Bio-Agriculture,
Landwirtschaft,
ich fand es sehr attraktiv. Und es war für mich später eine andere Karriere. Ich habe eine Doppelkarriere gehabt bis jetzt. Also beide Karrieren sind ein bisschen verrückt. Die Musikkarriere als Dirigent ist nicht immer dankbar. Man ist immer so oft unterwegs und es geht rasch von Stadt zu Stadt und das ist nicht sehr günstig. Auch in der Landwirtschaft gibt es sehr viele Probleme.
Das ist Ihre andere Karriere.
Das ist meine andere Karriere und es gibt zum Beispiel einen extremen Rinderwahnsinn zum Beispiel. Das ist eine Tragödie. Gott sei Dank, wir haben es nicht bei uns gehabt. Aber es gibt sehr viele ökonomische Probleme, Probleme von Subventionen aus Europa. Also ich bin völlig gegen Brexit. Ich finde es ein total Missverständnis. Ich bin sehr Europäer, also als Musiker und als Landwirt. Und die beiden Karrieren sind komplementarisch in meinem Leben.
Aber ich will jetzt trotzdem noch mal nach dem ersten Internat fragen. Was waren da so die fürchterlichen Erlebnisse?
Es war sehr artifiziell. Es war sehr fast militärisch, sehr streng und sehr pädagogisch und sehr wenig Zeit für die Musik, sehr wenig Zeit für Naturwissenschaft, sehr wenig Zeit für Malerei, sehr wenig Zeit für alle die Sachen, die ich schätzte damals, dank an meine Eltern. Und dann später, ich war in Bryanston, das war viel besser, es war etwas freier. Und ja, also es ist nicht sehr heilsam, dieses englische System von Private Education. Es geht nicht sehr gut.
Es gibt aber nicht nur den Landwirt, John Eliot Gardiner, und den Dirigenten, es gibt ja auch noch den Historiker.
Ja,
Sie
ja.
haben dann ja, bevor Sie Musik studiert haben, ja. in Cambridge erst einmal Geschichte studiert. Hat sich da Geschichte Musik gut ergänzt?
Das habe ich später zusammengebracht. Aber nein, es war unabhängig am Anfang. Wenn man einen sehr guten Lehrer hat, egal ob es für deutsche Literatur, englische Literatur, Mathematik oder Philosophie oder Geschichte, dann hat man einen neuen Impuls. Und meine Lehre bei Geschichte war sehr, sehr gut. Und dank an ihm bekam ich ein Stipendium in Cambridge, in King's College Cambridge. Und dann später war ich sehr, sehr beeinflusst von der politischen Situation zwischen England und Frankreich und dem Nahen Osten, also Libanon, Syrien, Jordanien und so weiter. Und als ich 18 Jahre alt war, habe ich ein Halbjahr im Libanon und Jordanien geblieben und gearbeitet für United Nations.
Für das Flüchtlingsprogramm.
Ja, genau. Und dann später in Cambridge, ich fand es so faszinierend, warum es gab dieses Konflikt zwischen und dieses Missverständnis zwischen Westen, Europa und das ganze islamische und arabische Welt, dass ich habe als These geschrieben über
Arbeit, ihrer Arbeit.
Ja, genau.
Die Masterarbeit.
Genau, das habe ich gemacht. Und es kam vielleicht ein bisschen auch von meinem Großvater. Mein Großvater, Sir Alan Gardiner, war Ägyptologe und hat hier in Berlin in dem Pergamonmuseum studiert. Und mein Vater hat die ersten 10 Jahre seines Lebens hier in Berlin aufgewachsen. Und es war komisch, weil als ich zum ersten Mal als Dirigent nach Berlin käme, das war im 1976, es gab ein Konzert in Berliner Bachtage in der Matthäuskirche, also Potsdamer Platz. Und es kam ein alter Mann zu mir und sagte, ah, Herr Gardiner, wissen Sie, dass Ihre Eltern, Ihr Vater hat hier gewohnt, Matthäusplatz. Und ich sagte, wo ist Matthäusplatz? Das existiert nicht mehr. Ja, ja, das existiert nicht mehr. Aber damals, 1902 bis 1914 oder 13, ist er hier aufgewachsen.
Zu Gast im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur John Elliott Gardiner, der Dirigent, der auch Historiker ist und am Ende hat dann aber doch die musikalische Neigung über die Geschichte gesiegt. Wie kam das genau? Wie kamen Sie dann nach Paris zu der berühmten Lehrerin Nadia Boulanger?
Also, als ich 19, 20 Jahre alt war in der Universität, kam eine Krise, ein entscheidender Punkt, wo ich musste wählen, wirklich, soll ich Landwirt, Bauer, Musiker, Historiker, Arabist sein. Und Gott sei Dank, mein Studiendirektor war sehr sympathisch und sagte, also bitte, John Elliott, du kannst ein ganzes Jahr weg von dem Universitätskurses nehmen, um zu überlegen, in welche Richtung du willst gehen. Und ich sagte, gut, das ist wunderbar, dann mache ich die Marienvesper von Monteverdi. Das ist eine enorme, riesengroße Herausforderung zu dirigieren, auch die richtigen Musiker zusammen zu holen. Und das brauchte ein ganzes Jahr. Und Gott sei Dank, es ist relativ gut gelaufen. Am 5. März 1964 habe ich diese Aufführung dirigiert in King's College, Cambridge.
Da, wo Sie studiert haben.
Da, wo ich studiert habe. Die meisten fanden es relativ optimistisch, relativ gut. Und dann habe ich entschieden, also jetzt, ich werde Musik ernsthaft studieren. Und nach die 4 Jahren als Historiker in Cambridge bin ich nach London zum Thurston Dart, Professor von Musik in der Universität von London. Und dann 2 Jahre lang in Paris mit Nadia Boulanger studiert. Und das war es war eine Privileg, aber es war auch ein Jammer, weil sie hat mir wirklich wehgetan. Sie war so, so streng.
Und sie war schon ganz, ganz alt.
Sie war sehr alt. Sie war
80.
80 und fast blind, aber die Ohren waren fantastisch präzis. Und sie hat uns gelehrt, ohne Geduld. Also, und es war nötig. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese 2 Jahre mit Nadia Boulanger studiert habe.
Das heißt, Sie waren eine harte Lehrerin.
Sehr harte Lehrerin.
Sind Sie denn auch ein harter Lehrer?
Mag sein, manchmal. Ja, wenn es nötig ist.
Sie haben mal geschrieben, nichts macht manchen Musikern mehr Spaß, als eine Probe ins Stocken zu bringen, indem sie dem Dirigenten Fragen stellen wie, Entschuldigung, aber soll das da in Takt 27 ein H oder ein B sein? Wenn Sie solche Störenfriede haben, was machen Sie mit denen?
Also man muss, man muss gut antworten, man muss wissen. Man kann es mit also schmeicheln und lachen machen, aber technisch als Dirigenten, man muss sehr präzise sein.
Können Sie dann auch laut werden und aus der Haut fahren? Und sagen, jetzt halt doch mal deinen Mund und mach, was ich dir sage?
Ja, als früher, als ich anfing. Aber jetzt, nein, nicht mehr. Es bringt nichts. Also die Zeit für despotische Dirigenten ist lang vorbei, Gott sei Dank.
als sie angefangen haben und dann auch berühmt wurden in den 70er und 80er Jahren, da gab es ja Kämpfe so zwischen den üblichen betulichen Interpretationen, gerade der Barockmusik, ja, und den Dirigenten und Musikern wie Sie, die mehr zum Ursprung, mehr zum Original zurück wollten. Sie haben mal in einem Interview gesprochen von der Karajan-Soße. Was hat Sie so an Karajan gestört?
Oh, sehr viel. Ich habe ihn sehr geschätzt, aber sehr viel. Ich finde es zum Beispiel, dass es ist sehr zu bedauern, dass er war erlaubt, ganz frei zu arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg und der Furtwängler nicht. Der Furtwängler war schuldig, so meinte die Amerikaner, und der Karajan nicht.
Obwohl Karajan gleich zweimal in die NSDAP eingetreten ist.
Genau, also das ist die erste Sache. Okay, aber als Dirigent, und ich habe ihn erlebt, als er ganz alt war, also vielleicht nicht am besten seines Karriere. Aber ich finde, dass es war sehr virtuos, natürlich, und den Klang, das er herausgebracht von dem Berliner Philharmoniker und von der Wiener Philharmoniker, war einmalig und wunderbar. Aber für mich, es klang zugleich, dass egal ob es war Musik von Johann Sebastian Bach oder von Richard Strauss oder Wagner oder Verdi, es klang immer sehr, ich sagte es, mit sehr viel Soße. Das heißt, dass es war verdeckt, nicht am Anfang, es war verdeckt von diese dichte romantische Klang. Und es war nicht durchsichtig genug. Das war nicht der Fall, als er fing an. Also die erste Aufnahmen von Karajan, und zum Beispiel, es gibt eine wunderbare Falstaff von Verdi, von ihm dirigiert, wo es so durchsichtig ist, dass man kann nur loben und ihm bedanken.
Aber wie kriegen Sie das jetzt als Dirigentin, dass da wirklich nicht etwas Soßenhaftes herauskommt? Also wie schaffen Sie das, der, was Sie ja mal auch gesagt haben, der richtige Dirigent zu sein und nicht nur der alte Musikspezialist? Was gehört dazu?
Also alte Musikspezialist, für mich die Gefahr dann ist, dass es ist Antiquariat. Es ist etwas ganz fern von unserer Zeit. Und das finde ich zu bedauern. Alte Musik hat etwas zu uns zu sagen heute und kann uns unser Leben früchtiger machen, aber man muss es nicht entschuldigen. Man muss nur sagen, oh, Entschuldigung, das ist alte Musik. Man muss es mit total Überzeugung interpretieren. Und ich finde es natürlich als Historiker und als Musiker, es hilft wahnsinnig viel, wenn man Instrumente aus der Zeit des Komponisten benutzen kann. Nicht als Antiquariat, aber als Mittel, das kommt direkt von dem Komponist in seinem Welt zu uns in unserer Welt.
Sie haben ein eigenes Plattenlabel gegründet.
Solidea Gloria, ja.
Weil Sie mit der Plattenindustrie nicht zurechtgekommen sind?
Oh nein, das ist nicht wahr. Ich habe sehr viele Schallplatten für Deutsche Grammophon Gesellschaft gemacht und auch für Philips und für EMI und für Decca. Aber es kam eine Zeit in den späten 90er Jahren, wo die Firmen hatten nicht so viele Mittel als früher. Und meine Projekte waren immer sehr, sehr ambitionsreich, sehr viele Herausforderungen. Und zum Beispiel im Jahr 2000, ich habe die Idee gehabt, die ganze Kantatenwelt alle, was es existiert von Bach-Kantaten aufzuführen in Europa und auch in Amerika. Und Deutsche Grammophon wollte das nicht mit uns machen, also nur 4 oder 5 Schallplatten. Und wir haben die Konzerte gemacht und es war ein sehr guter Erfolg. Aber meine Frau hat mit einer kleinen technische Firma unsere Konzerte aufgenommen. Und ein Jahr später haben wir zusammengesessen und gehört, wie es klingt. Und es klang viel besser, als wir erwartet. Und wir sagen, okay, dann wir werden versuchen, unser eigenes Schallplattenlabel zu gründen. Und es ist sehr gut gelaufen, im Grunde.
Und dann wollen wir daraus jetzt mal hören, aus der Kantate Trauerode, Bachwerkeverzeichnis 198, an dir, du Fürbild großer Frauen.
An dir, du Fürbild großer Frauen.
John Eliot Gardiner, der Dirigent, der Wagner nicht mag und Bach vergöttert. Erstmal, was haben Sie gegen Richard Wagner?
Mehr gegen den Mensch als der Komponist. Ich finde ihn schwer zu lieben. Was er sagte über andere Komponisten, was er über Brahms, über Schumann, über Weber, auch über Beethoven gesagt hat, über Berlioz. Berlioz ist auch ein Komponist, den ich schätze sehr.
Auch was er gegen Juden gesagt hat?
Ja, das ist unfassbar. Das ist absolut unmöglich, finde ich. Aber ich bin nicht total gegen seine Musik. Natürlich, man kann nicht seine... Ich habe zum Beispiel neulich mit das Gewandhausorchester Parsifal-Vorspiel dirigiert. Im Juni dieses Jahr beim Bachfest.
Aber das ist ja relativ kurz. Sie haben
das
mal gesagt, die da
kurz.
4 Stunden sitzen bei Wagner, das sind Masochisten für Sie.
Ja, ich kann es nicht ertragen. Aber ich finde, es ist eine subjektive Entscheidung. Ich klage nicht gegen die Leute, die schätzen Wagner. Das ist eine private Sache. Er ist nicht für mich.
Gut, dann kommen wir zu Ihrem lebenslangen Hausheiligen, über den Sie auch gesagt haben, wenn Bach nicht im Himmel ist, dann möchte ich dort nicht hin. Wenn Sie dann John Eliot Gardiner im Himmel sein werden, was werden Sie Bach fragen, was Sie ihn immer schon fragen wollten?
Oh, verschiedene Sachen. Wie kam er zu dieser italienischen Mischung, diese Mischung von italienischer und deutscher Musik zusammen? War es wirklich durch Vivaldi oder kam es durch Heinrich Schütz, seinen Vorgänger, und durch Schütz zurück nach Monteverdi. Das wollte ich. Und hat er Monteverdis Musik überhaupt bekannt? Das wäre eine Frage.
Bei Vivaldi muss man dazu sagen, als Bach dann der Thomaskantor in Leipzig war, da haben, ich weiß nicht, ob das Verwandte waren oder wer auch immer, die haben also Vivaldi aus Italien, eine ganze Kiste voll.
Das war schon in Weimar, als er in Weimar
war. Also das war schon in Weimar.
Ja, ja. Und Vivaldi war ein großer Einfluss über Bach. Aber ich fand, dass Bach hat ihm verpasst. Also er konnte ein Stück von Vivaldi nehmen, ein Konzert für Geigen, und dann hat er verbessert. Immer mit mehr Kunst, mehr Fantasie, mehr Technik. Aber ich würde ihm fragen, warum in seine Kantaten und auch in die Matthäus-Passion, warum ist die Ausstrahlung seiner Musik so emotionell und bringt so viel Freude an Menschen, die haben keine Freude in das Leben. Oder wo es gibt eine Tragödie, einen Tod in der Familie. Und Bach hat dieses Geheimnis gefunden, wie man durch Musik, man kann sich besser fühlen, dank an seine Musik. Und was ist sein Geheimnis? Das würde ich ihm gerne fragen.
Also selbst wenn ich einen Menschen verloren habe, der mir nahe steht, welche Musik, glauben Sie, kann dann helfen?
Bach, sofort. Erbarme dich aus dem Matthäus-Passion. Die Kantaten, die wunderbaren Kantaten, die er komponiert hat für den 16. Sonntag nach Trinitatis. Zum Beispiel Wie nahe meine Ende oder Kantate 94. Es gibt fantastische Kantaten von Bach. Zum Beispiel Kantate 82, Ich habe genug. Schlummert ein. Die bringen eine fantastische Heilsamkeit an die Leute, die sind unglücklich.
Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir.
Ja, aus der Matthäus-Passion. Das zum Beispiel.
Sie haben vor 4 Jahren ein Buch geschrieben, Bach, Musik für eine Himmelsburg. Hätten Sie das auch so schreiben können, ein Werk über 700 Seiten, wenn Sie nicht auch Historiker wären?
Nein, unmöglich. Und auch wenn ich nicht alle Kantaten von Bach dirigierte. Es ist eine Mischung von meinen Erfahrungen als Historiker und als praktischer Musiker.
Dann frage ich jetzt den Historiker, der ja wunderbar bildhaft beschrieben hat, wie sich die Leute damals in der Kirche in Leipzig aufgeführt haben, während Johann Sebastian Bach seine Kantaten dirigiert hat. Erzählen Sie das mal.
Also, der Gottesdienst ist um 7 Uhr morgens angefangen und es dauerte 3 bis 4 Stunden Gottesdienst in einer Kirche ohne Heizung im Winter. Und die Knaben waren nicht nur kalt, sondern hatten Hunger. Und die Hauptsache, die musikalische Hauptsache ist die Kantaten. Und das kam ungefähr um 9.30 Uhr. Genau in diesem Moment treten ein die Frauen, die elegante Frauen der Stadt.
Der Ratsmitglieder, die ihn dahin geholt haben oder aus dem evangelischen Konsistorium, von denen er abhängig war. Und dann starren alle Männer auf die schönen Frauen.
Genau. Und weil
pfeifen sie sind hinter denen
höflich.
Her.
Ja, genau. Und sie sind höflich und sagen, ja, gnädige Frau, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Und macht sehr viel Wirbel, sehr viel Geräusche. Genau in diesem Moment, wo Bach seine Kantaten aufgeführt hat.
Und er konnte nichts dagegen machen.
Was konnte er machen, der Arme?
Ja, weil er abhängig war von denen. Total. Er wurde bezahlt, total. Er war angestellt.
Absolut.
Als Sie 2000 Ihre Kantatenwallfahrt durch halb Europa und bis nach Amerika gemacht haben, wo Sie sämtliche geistlichen Bach-Kantaten aufgeführt haben, 198, wie haben sich die Leute denn da benommen?
Also es ändert sich von Fall zu Fall. Hier in Deutschland natürlich war es einfacher. Nicht besonders in Berlin. Wir haben in Berlin am 1. Januar 2000 ein Kantatenkonzert gemacht. Hier in Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg.
In Prenzlauer Berg. Und das war nicht sehr gut besucht und nicht sehr gut akzeptiert.
Wieso? Wie haben die da reagiert?
Also es gab ein paar Journalisten, die sagen, warum sind Sie hierher gekommen? Wir brauchen ihn nicht hier.
Haben die zu Ihnen gesagt?
Ja. Und auch, das war der Fall mit der Thomaskantor in Leipzig damals.
Das war 2000.
Das war 2000. Aber im Gegenteil.
Was haben Sie denen dann gesagt?
Das
müssen Sie jetzt erzählen.
Nein, das
doch,
kann ich nicht
bitte.
Sagen.
Na,
im Gegenteil, zum Beispiel haben wir in Epiphanias, in der Nikolaikirche in Leipzig, 3 Epiphanien-Kantaten von Bach aufgeführt. Und der Pfarrer, der Christian Führer, der leider jetzt gestorben ist, der war so mutig gegen die Stasi später in seinem Leben. Er hat uns so herzlich willkommen gemacht. Und das war, ich kann es nie vergessen, die ganze Stimmung in seiner Kirche. Und es war der Fall auch in Weimar und in Görlitz, überall im Westen Deutschlands.
Santiago de Compostela.
Ah, das war etwas ganz anderes. Natürlich, wir haben auch in katholische Länder aufgeführt.
Aber ich muss jetzt trotzdem noch mal fragen, wenn im Prenzlauer Berg, da kommt Sir John Eliot Gardiner, einer der namhaftesten Dirigenten für Bach.
Damals war ich nicht geadelt.
Ich denke 98.
Oh ja, doch, ja stimmt. Ja, stimmt.
Also, so, da kommen Sie also und da sagen Journalisten zu Ihnen, was machen Sie hier, wir brauchen Sie nicht. Da erzählen Sie doch bitte mal, wie Sie da reagiert haben.
Ich sagte, es ist ein Pilgerfahrt für uns. Wir sind Pilger. Wir haben durch Bachs Länder angefangen, in Weimar, in Leipzig, in Köthen und natürlich kommen nach Berlin und Potsdam, wo er auch Musik aufgeführt hat. Und ja, ich fand es ein bisschen unhöflich, ja, muss ich sagen, dass es gab diese Reaktion. Aber das kommt sehr oft in unser Leben.
Und Sie sind nicht aus der Haut gefahren und laut
geworden? Nein, ich war ein bisschen beleidigt, aber das ist etwas ganz anderes. Aber ich kann auch nicht vergessen, als wir in Wittenberg waren für Reformationstag und wir haben natürlich ein fester Burg ist unser Gott aufgeführt, und die anderen Reformationstagen, Gott der Herr, Sonne und Schild, nun danket alle Gott. Und am Schluss des Konzertes, da kam der Pfarrer der Kirche, ein sehr eleganter und schlanker Mann, und sagte zu mir, also Herr Gardiner, ich sehe das nächste Woche mit Ihrem Pilgerfahrt, Sie fahren nach Rom. Sie wissen, was Martin Luther über Rom gesagt hat. Bitte nehmen Sie das gute Arbeit von hier, von Wittenberg nach Rom weiter.
Haben Sie das gemacht?
Ja, und es war aber mit sehr viel Entspannung. Es war lustig. Wir kamen an erst in Genua und dann in Rom. Und es war dicht besucht. Da war der französische Kardinal in weißer Kleider und saßte hinten von mir. Und wir haben diese typische evangelische deutsche Musik aufgeführt in diese katholische Kirche. Und die Leute waren total begeistert.
Sir John Eliot. Was bedeutet Ihnen der Adelstitel?
Nicht sehr viel, muss ich sagen. Nur es hilft wahnsinnig viel, wenn man in einem Restaurant ist und man sucht einen Tisch, auch im Flughafen manchmal, aber sonst nicht. Aber was ich nehme sehr zu meinem Herz, ist, dass ich war geadelt von Prince Charles, the Prince of Wales, und nicht von der Königin. Ich schätze die Königin sehr, aber Prince Charles ist ein guter Freund geworden, ist ein Biofarmer wie ich, ist unser Held, kann man sagen? Nein.
Patron. Er ist auch ein Patron für
Patron.
Sie.
Er ist unser Patron von Monteverdi Choir und English Baroque Solisten. Und ich hatte das Gefühl, dass er sehr unterschätzt ist in England und missverstanden ist. Ich finde ihn persönlich sehr, sehr echt und sehr gut informiert und arbeitet so, so stark für das ganze Gemeinde, für Kinder in der Schule, für Kriegsflüchtlinge und so weiter. Und er ist ein guter Freund geworden. Und deswegen bin ich sehr dankbar an ihm und stolz, dass ich bin von ihm geadelt.
Danke, Sir John Eliot Gardiner, der Dirigent mit einem grünen Daumen, der heute unser Gast war. Sie hörten die Wiederholung eines Gespräches vom September 2017 und finden das im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Klaus Pokatzki sagt Danke und Tschüss.